An einem Tag in der vergangenen Woche veröffentlicht Roger Köppel einen etwas längeren Sermon, den er nennt Wutrede. Tja, und da redet er sich alles von der Leber.
Und nun das Dossier.
Er hat ja auch noch einige Gespräche mit Wladimir Solowjow geführt. Unter Umständen färben sie schon ab.
Und im Moment, das sind jetzt die Aktualitäten, lebt man ja in dieser ganz gefährlichen Illusion, dass Russland militärisch besiegt wäre. Dass der Ukraine-Krieg jetzt militärisch sich allmählich zugunsten der Ukraine wende. Und auch da, man lässt sich wieder blenden von Bildern. Man lässt sich wieder blenden von den Eindrücken, die man sich dann so zurechtlegt, dass sie ins eigene schiefe Weltbild passen. Und gestern haben wir ja diese Drohnenanschläge auf Russland, auf Moskau gesehen. Dieser brennenden Erdölraffinerie, die dermaßen in die Luft geflogen ist, dass da eine gewaltige Dachplatte in die Höhe geschleudert wurde. Sind dann auch noch Wohnhäuser getroffen worden. In einer Bildunterschrift bei der Neuen Zürcher Zeitung hieß es dazu, ja, die Erdölraffinerie würden getroffen und andere Gebäude. Dabei sah man, es war ein Wohnhaus. Aber klar, wenn es natürlich die Ukrainer machen, dann sind das bedauerliche Kollateralschäden. Wenn eine russische Drohne mal ein ziviles Gebäude trifft, ist es natürlich Ausdruck einer verbrecherischen Politik. Aber die Ukrainer, die auch schon Studentenwohnheime in Schutt und Asche gelegt haben oder gar kürzlich wieder einen Schülerbus, nein, das sind bedauerliche Einzelfälle. Beim anderen ist es aber systematische Kriegskriminalität. Merken Sie etwas, wie hier das Denken, wie hier die Wahrnehmung propagandistisch geformt wird? Man steckt eben bereits so tief in der eigenen Kriegspropaganda drin, dass man es gar nicht mehr merkt, wie tief man in der Propaganda drin steckt. Und der Propagandist durchschaut ja eigentlich seine Unwahrheit als Propaganda, aber noch viel schlimmer ist der Propagandist, der an seine Propaganda glaubt. Und genau so scheint es mir zu sein, wenn ich da einigen Leuten zuhöre, die sich da aufplustern in der deutschen Politik und jetzt eben der Meinung sind, mit jedem Drohnenschlag steige die Chance für eine diplomatische Einigung. Putin hänge dermaßen in den Seilen, dass er jetzt dann auf den Knien kriechend wieder anschleicht und sich entschuldigt, in den Staub wirft, um für all seine Fehler und kolossalen Irrtümer um Verzeihung zu bitten. Entschuldigung, Freunde. Wenn ihr auf diesem LSD-Trip der Außenpolitik unterwegs seid, in dieser rosaroten Wolke der Selbstverblendung, dann ist es höchste Zeit, dass ihr eine Ernüchterung, eine Entziehungskur von euch selber anfängt durchzuziehen. Denn der Fall ist, meine Damen und Herren, das exakte Gegenteil. Mit jedem Drohnenschlag wird es für Europa gefährlicher, weil in Russland der Druck steigt auf den Präsidenten, jetzt den Unterstützern der Ukraine, das sind nicht mehr die Amerikaner, das sind vor allem die Deutschen, zu zeigen, wo der Hammer hängt. Und dieser Hammer ist nicht einfach nur ein Hammer, sondern das sind nukleare Arsenale von 6500 Atomsprengköpfen und ballistischen Raketen, die so schnell sind, dass sie nicht abgefangen werden können. Und das ist die Logik der Eskalation. Wenn man glaubt, sich auf dem Pausenplatz mit dem größten Mitschüler anlegen zu müssen, wenn man glaubt, als militärisch nackt dastehender Zwerg sich mit einem relativen Riesen in den Ring begeben zu müssen und gleichzeitig sich in einem Akt der verantwortungslosen Selbsthypnose einredet, dass der andere, der Riese, eigentlich nur ein Zwerg sei, man selber aber ein Riese. Obwohl man bei NATO-Manövern zum Teil nicht einmal funktionsfähige Gewehre einsetzen konnte. Das habe ich mal von einem britischen NATO-Offizier gehört, dass die deutsche Bundeswehr bei einem Manöver einmal Holzstöcke als Gewehrattrappen einsetzen musste, weil es nicht mehr genügend Gewehre gab. Und diese Militärmacht, die ja zum Glück keine mehr ist, denn das wäre dann erst recht gefährlich, wenn dieser Militarismus da, dieser Verbalmilitarismus, der sich jetzt da wieder aufschwingt, hackenschlagend und säbelklirrend in den Ruinen des einstigen tausendjährigen Reichs, wenn dieser Militarismus auch noch tatsächlich ein Militär hätte, um sich auszutoben und auszuleben. So aber bleibt das einfach bei einem ganz gefährlichen, letztlich größenwahnsinnigen Akt der politischen Verantwortungslosigkeit. Weil hier natürlich Risiken heraufbeschworen werden, die dann nicht mehr im Griff gehalten werden können. Und die Europäer und vor allem die Deutschen müssen sich auch bewusst machen, was sie hier für eine Verantwortung tragen, nicht nur für den Frieden in Europa, sondern auch für den Frieden auf der Welt. Und weil man sich jetzt eingeredet hat, weil diese Politiker, die sonst nichts auf die Reihe kriegen, sich eingeredet haben, dass es im Ukraine-Krieg um die Selbstbehauptung der westlichen Zivilisation geht, weil man sich dermaßen bis über beide Ohren hinaus in diesen Krieg hineingequatscht hat, dieses Gratis-Heldentum von der Zuschauertribüne aus. Ja, in der Ukraine kämpfen wir für unsere Freiheit. Aber keiner dieser Maulhelden wäre bereit, selber eine Uniform anzuziehen.
Wie schön er sich doch aufregt.
Aber ich sage Ihnen, das ist eine absolute Verantwortungslosigkeit. Und den Deutschen muss man sagen, den deutschen Politikern, nicht den Deutschen. Die Deutschen haben es ja gemerkt. Die Deutschen machen da nicht mit Großmehrheit. Ich glaube ich nicht, es mag solche geben. Aber hier haben die Politiker die Verantwortung. Warum? Weil die deutschen Politiker, wenn sie gewählt sind, ja nicht mehr gestoppt werden können. Die Deutschen können ja nur alle 4 Jahre ein Kreuzchen machen auf ihrem Wahlzettel und dann regieren die Parteien. Die sind auch an kein Wahlversprechen mehr gebunden. Das haben wir gesehen beim letzten Mal mit diesen Schuldenbergen. Die machen einfach, was sie wollen. Und deshalb haben sie natürlich auch die Verantwortung für ihr Tun zu tragen. Und die Deutschen stehen hier im Zentrum, weil die Deutschen haben die einschlägigsten historischen Erfahrungen. Und dass ein Kanzler der CDU, der Kohl-Partei, noch ein Gefolgsmann von Kohl, Friedrich Merz, das war für mich immer einer aus dieser Kohlschen Schule. Und über Kohl kann man ja sagen, was man will. Aber das war ein Staatsmann mit geschichtlichem Bewusstsein. Und er hat ganz genau gesehen, und er hat das eben auch gekonnt, diese verschiedenen und auch schwierigen, nicht einfach zu interpretierenden außenpolitischen Bezüge und Abhängigkeiten, ja, Abhängigkeiten, diese beschnittene Souveränität Deutschlands nach 2 verlorenen Weltkriegen, doch zum größten Vorteil Deutschlands auszuspielen, eben nicht, indem er sich selber wichtig machte, sondern, und da kommt eben doch noch eine christliche Fundierung ins Spiel, dass eben Helmut Kohl ein Politiker war, wenn auch sesselfüllend, immer im Zentrum stehend und sitzend, ein Politiker war, der akzeptiert hat, dass es über ihm noch höhere Instanzen gibt und eben nicht nur Instanzen auf dieser Welt, sondern auch jenseits. Und diese christliche Bescheidenheit, diese Demut, so zumindest kommt es mir vor, scheint eben sein Verhalten doch auch entscheidend mitgeprägt zu haben. Und darum hat er balanciert, hat er nicht auf gerne groß gemacht, da den großen Max markiert, den Scheinriesen, sondern er hat das Ganze ausbalanciert. Die Westbindung natürlich, Deutschland ein zutiefst westlich, aufklärerisch, marktwirtschaftlich geprägtes Land. Eben nicht eine asiatische Entität, wenn man so will, um diese Klischees zu bemühen. Aber auf der anderen Seite eben auch die 800-jährigen hervorragenden, meist hervorragenden Beziehungen zwischen Russland und Deutschland ausspielend. Und Kohl hat doch noch gewusst, was heute immer noch stimmt, dass die Russen eine stolze, eine große Nation sind, aber auch eine Nation von melancholischen Italienern. Eine Nation mit einem, ja, auch institutionalisierten Minderwertigkeitskomplex, mit einem hohen Anerkennungsbedürfnis, das haben wir alle. Aber die Russen haben es vielleicht im ausgeprägten Maß. Und Kohl wusste, den Russen musst du den Respekt bringen. Und dann gehen dir alle Türen auf. Und die Russen haben ein zweites Problem. Sie sind nicht in der Lage, sich selber zu industrialisieren. Aber das musst du ihnen ja nicht so unter die Nase reiben. Du musst ihnen helfen, ihr Problem zu lösen. Und die Europäer, insbesondere die Deutschen, die haben diesen Schlüssel in der Hand, nämlich das Know-how, ihre Ausbildung. Aber auch das machen die Deutschen jetzt kaputt. Auch das reiten sie in Grund und Boden, weil sie einen Größenwahn der moralischen Weltbeglückung entwickelt haben. Dass sie sich jetzt als Samariter aufspielen wollen vor diesen Versailler Spiegelkabinetten, die sie vor sich aufgetürmt und aufgeschichtet haben, sich Semmel immer größer zu sehen als die moralischen Superwohltäter, die ganze Welt als Flüchtlinge auf sich nehmen und gar nicht realisieren, beziehungsweise viel zu spät realisieren, dass der Mensch einfach Jäger und Sammler ist.
Welch Staatskunde, liebe Jäger und Sammler?
Das Dossier.
Und diese Verantwortungslosigkeit, die ist irritierend, dass diese deutschen Politiker permanent von Solidarität reden, aber im Grunde die totale Rücksichtslosigkeit praktizieren. Die Rücksichtslosigkeit einer Kriegstreiberei, einer Geschichtsvergessenheit und auch einer Traditionsvergessenheit der CDU. Und das mache ich dem Friedrich Merz zum Vorwurf.
Ein neuer Tag, ein neuer Grund für Kritik an Friedrich Merz.
Danke, Beste Svetlana.
Und meine Damen und Herren, das alles ist keine Bösartigkeit von mir oder von der Bundesregierung. Ja, meine Damen und Herren,
wir stehen an der Seite des ukrainischen Volkes, ohne Wenn und Aber.
Ich sage das ohne jede Lamoyanz. Eine wohlhabende Gesellschaft zu verändern, ist viel schwieriger, als ein Land nach Krieg und Zerstörung wieder aufzubauen.
Bundeskanzler Friedrich Merz, 70 Jahre alt.
Freiheit ist für uns wichtiger als Frieden.
Kommen wir zur Brandmauer.
Der müsste das wissen. Aber vielleicht ist es in Deutschland eben mittlerweile so, in dieser Gesellschaft der Brandmauer. Die Brandmauer ist sozusagen das neue religiöse Statussymbol, das man da aufgetürmt hat. Und diese Brandmauer ist mittlerweile, das habe ich ja gestern gesagt, so tief schon den Deutschen in Leib und Blut übergangen. Im Hirn hat sich sozusagen eine Art Brandmauer errichtet, dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, mit Andersdenkenden zu sprechen. Ich meine, das ist der allgemeine Trend. Man redet nur mit Gleichgesinnten. Aber da muss man sich auch nicht wundern, wenn aus diesem Selbstgespräch eine völlig irrige Politik, eine irrsinnige Politik herauskommt. Je einseitiger eine Diskussion läuft, desto einseitiger ist die Politik. Und je einseitiger eine Politik ist, desto größer ist die Gefahr, dass alle im Gleichschritt in den gleichen Abgrund hineinrennen. Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor in der deutschen Geschichte? Haben wir das nicht schon mal gehört? Ja, nein, das können Sie jetzt nicht vergleichen, Herr Köppel. Das sind jetzt wieder diese absolut populistischen, historischen Parallelen, die doch überhaupt nicht stimmen.
Ist es nicht wunderbar, wie er sich aufregt?
Und keiner will dem anderen den Vortritt lassen, das Verräternest auszuheben. London, Washington. Schon seit Monaten war es mir aufgefallen, dass die Feindpresse in regelmäßigen Abständen darauf hinwies...
Zurück zu Köppels Wut.
Wissen Sie, was Demokratie ist? Demokratie ist die Staatsform, in der Sie Nein sagen können, ohne dass man Sie ins Gefängnis steckt. Demokratie ist die Staatsform, in der Sie sagen können, wir werden von Verrückten, wir werden von Kriminellen regiert und nichts zu befürchten haben müssen. Aber wie ist es denn heute in Deutschland mit diesen Majestätsbeleidigungsparagrafen? Haben die sie nicht mehr alle? Ich meine, auch da... Wie kann es sein, dass sich die Deutschen das gefallen lassen? Dass sich demokratisch gewählte Mandatsträger, Angestellte des Bevölkerungssouveräns, des eigentlichen Trägers der Souveränität, die Angestellten, das sind die Politiker, dass die ein Gesetz verabschieden, Majestätsbeleidigung, haben die Monarchie wieder eingeführt, durch die Hintertüre. Und wenn ein Bürger, der ja machtlos ist, der nur alle 4 Jahre sein Kreuz machen kann, dass der dann auch rhetorisch überschießend, ja womöglich unanständig, denen da oben die Meinung sagt und dann vor den Richter geschleppt wird, weil die anderen angeblich den Anstand verteidigen. Weil das ist ein dicker Hund. Und abgesehen davon gibt es nichts Unanständigeres als Politiker, die sich über die Demokratie hinwegsetzen, der sie ihr Amt verdanken. Es gibt nichts Unanständigeres als Politiker, die ihre eigenen Wähler und die deutsche Bevölkerung dauernd als Nazis beschimpfen. Einfach deshalb, weil die eine andere Meinung haben als die da oben, die erfolglos regieren. Und je erfolgloser sie regieren, desto arroganter werden sie und treten sie auch auf. Ohne jedes Verständnis. Mit einer fast schon wieder bewundernswerten Überheblichkeit. Weil das ist auch eine Fähigkeit, das musst du auch mal können. Wenn du alles in den Sand setzt, dich dann doch noch so zu verhalten, als seist du der größte Weltmeister. Also das können sie dann durchaus, wie sie da rhetorisch glänzen da, mit ihren Manschettenknöpfen, mit ihren Krawatten, mit ihren Anzügen, mit ihrer geschliffenen Rhetorik.
Slava Ukraini, es lebe Europa.
Naja, geschliffene Rhetorik.
Annalena Baerbock of Germany.
Portugal 134. Austria 131. Germany 104.
Because we are fighting a war against Russia.
Je mehr sie eine Atommacht, eine Großmacht in die Enge treiben, in die Ecke treiben, desto gefährlicher wird der Gegenschlag. Wird sie sich wehren? Die Russen sind nicht geschlagen. Und diese militärischen Nadelstiche, diesen Drohnenstiche für die Galerie, mit denen ja Selenskyj, der das ganz genau durchschaut, die Psychologie seiner dummen Unterstützer, der mit diesen Drohnenschlägen natürlich Propagandazucker streut, der dann in diesen Strack-Zimmermannschen und Kiesewetterschen Verblendungskammern zur absoluten evangelischen Wahrheit hochgedeutet wird, der weiß ganz genau, wie er da die Klaviatur des politischen Theaters spielen muss, damit sie da wie pavlovsche Hunde in Berlin entsprechend reagieren. Er drückt diese Drohnentaste und die anderen schieben ihm wieder das Geld rüber. Das ist ein eingespielter Mechanismus. Geld übrigens, das sie gar nicht haben. Und wissen Sie, wer am Schluss profitiert am meisten? Das sind die Chinesen. Etwa 70% der Komponenten in den ukrainischen und russischen Drohnen sind von den Chinesen gemacht.
Wie uns, die Chinesen. Na dann noch eine gute Nachricht.
Die gute Nachricht ist, die Deutschen haben immer wieder bewiesen, wenn sie am Nullpunkt angekommen sind, dann entfesseln sie gewaltige Kräfte des Wiederaufbaus. Aber es ist natürlich eine absolute Tragödie, dass man es immer wieder so weit kommen lässt. Und Lavrov hat jetzt gesagt, er sieht in der EU keinen geeigneten Verhandlungspartner. Was sollen wir mit der EU verhandeln? Ihr wollt ja nur Russland schwächen. Und das ist auch so eine diplomatische Blödheit. Leider im Hauptzentrum, in der Hauptrolle der deutsche Bundeskanzler, der jetzt den EU-Ratspräsidenten da, den Costa, kritisiert, dass der diplomatische Kanäle aufgebaut hat zu Russland. Nein, das ist dann unsere Aufgabe. Zeitalter des entfesselten Narzissmus, der Egozentrik, jeder ist sich sein eigener Gott und muss natürlich da im Mittelpunkt stehen. Geht doch nicht, dass dieser Portugiese jetzt da mit den Russen diplomatisch redet. Nein, das muss ich machen, ich dränge mich nach vorne. Dabei wollen sie den in Russland gar nicht. Und Lavrov hat erneut gesagt, es gibt immer noch die Möglichkeit von Atomraketen. Aber das wird ja in Brüssel, das wird in Berlin auch von den Medien, von den Ronzheimers und wie sie alle heißen, da von diesen schreibenden Angestellten des ukrainischen Regimes, diesen Zuträgern, wird das natürlich alles als Propaganda weggewischt. Also hier muss man schon eine deutlichere Sprache anwenden, sonst wird das überhaupt nicht gehört da in diesem Hartbeton. Der Selbstverblendung.
Eine Wutrede des Roger Köppel in der kleinen Audiodatei. Das Dossier.
Zum Abschluss unserer Sendung die Wetterinformation.
Soweit sind wir noch nicht, aber wenn wir jetzt auf Extremwetter zusteuern, dachte ich mir, fangen wir den Live-Teil mal so an.
Sommer, diese kleine Audiodatei wurde klimaneutral produziert.
Das ist nicht Svetlana gewesen, das ist die sogenannte künstliche Intelligenz gewesen. Ich sag's mal dazu für YouTube.
Das wird ein Sommer der Freiheit.
Auch das ist nicht Svetlana, aber wir können ja mal erinnern an den Jahrmillionensommer 1976. Ihr Erzähler war 5 Jahre alt. In neuen Deutschland wurde ein neues Wahlgesetz beschlossen, berichtet von der bevorstehenden Konferenz der kommunistischen und der Arbeiterparteien Europas in Berlin vom 6. Urania-Kongress. Das Wetter brachte 25 bis 30 Grad und im Beta-Flugverkehr von Berlin, Dresden, Erfurt, Leipzig nach Heringsdorf wurde das Platzangebot durch Einsatz der IL-18 erhöht. Hit des Jahres vor 50 Jahren ehrten John und Gigi Dee Don't Go Breaking My Heart. Und wieder werden mir gezeigt die Idioten von Tokyo Hotel. Wetten, das würde schon wieder vor dem Ausstehen Bill und Tom, dem ZDF, eine Absage erteilen. Wieder lese ich nichts über das großartige Radio-Airplay ihrer neuen Single in Russland. Dafür auf schlager.de, warum Mireille Mathieu in Hotels immer zuerst ins Badezimmer schaut. Eben, weil sie so arm war und früher selbst keins hatte.
Wie scheiße Haut gaben dir?
In der DDR, als wir nichts hatten, hatten wir, wie gerade gelesen, den Beta-Flug zur Ostsee.
Die Straße von Hormus ist wieder geöffnet.
Ah, Svetlana, da bist du ja. Diese Straße befahren wir zum Glück nicht mit der Deutschen Bahn. Kommunikationssystem war verantwortlich für die bundesweite Störung. Güterverkehr weiter beeinträchtigt. Landgericht Zweibrücken verhandelt den gewaltsamen Tod des Zugbegleiters Kalar. Die Tagesschau schreibt über Schutz für das Bahnpersonal. Zur Bahnstörung noch erklärt die Bahn, eine solche Störung ist durch die hohen Sicherheitsvorkehrungen im Eisenbahnbetrieb bisher nie vorgekommen. Schicksalsschlag Venezuela, erst die Sache mit dem Präsidenten, jetzt schwere Erdbeben. Auch Hauptstadt Caracas ist betroffen. Präsidentin Rodriguez rief den Notstand aus. Die US-Geologiebehörde befürchtet tausende Tote. Gebäude stürzten ein. USA und weitere Länder sichern Hilfe zu. Die USA wollten ja sowieso ins Land. Wieso jagt es einem durch den Kopf? Kann das alles Zufall sein?
It's both a pleasure and a privilege.
Zufälle für den Tag. Auch am 25. Juni 2026, einem Donnerstag, die EU-Kommission führte erstmals Gespräche mit den Taliban. Vor dem bevorstehenden NATO-Gipfel gab es hunderte Festnahmen in Ankara. Laut Polizei galt die Razzia radikalen Islamisten und Linksradikalen, oha, Rechtsradikalen nicht. Na gut, sie sind ja vielleicht beim Gipfel. Weitere faschistische Kriege planen. Wir ohne F-126-Fregatte. Boris Pistorius, SPD.
Das ist richtig.
Beendet ein entsprechendes Projekt. Deutschland fährt sowieso Bahn. Entschuldigung. Der Chef der Internationalen Atomagentur rechnet mit Inspektionen im Iran. Pakistan meldet, die USA und Iran-Gespräche gehen kommende Woche weiter, es berichtet der ORF. Kasachstans Präsident besuchte die Europäische Union, bestellte 50 Airbus, ansonsten Absichtserklärungen. Kreml-Sprecher Peskow sieht keinen Grund für Zweifel an der Stabilität der russischen Wirtschaft. Wladimir Putin meint, der Westen spricht von Krieg. Putin, Russland ist zur Antwort bereit. Dies versicherte er den Abgängern russischer Militärakademien. Er erklärt das Arbeitsschema des Westens. Erst schaffen sie Bedrohungen gegen unser Land und zwingen uns zu Handlungen, die zur Selbstverteidigung und zum Selbstschutz nötig sind. Und dann bezichtigen sie uns aller Todsünden, um die Fortsetzung ihrer aggressiven Politik, ihrer aggressiven Schritte gegen Russland zu begründen. Medien melden, die Staatsverschuldung der Ukraine liegt weit über dem jährlichen Bruttoinlandsprodukt. RIA Novosti berichtet. Die Tagesschau meldet, die Hafenstadt Sevastopol auf der Krim sei ohne Strom. Hackergruppen veröffentlichen die Todeszahlen der Ukraine. Zahlen gehen herum von 2,4 Millionen Soldaten. In den USA wurden Demonstranten gegen ein Abschiebezentrum in Texas, hier gab es gewalttätige Proteste, zu insgesamt 450 Jahren Haft verurteilt. Es berichtet der ORF. Die USA stationieren auf Okinawa Antischiffs- und Antidrohnensysteme. Taiwan übt die schnelle Gefechtsbereitschaft. Und Nordkorea möchte 2 Zerstörer pro Jahr bauen, seine Kriegsmarine weiterhin verstärken. Nach Deutschland. Der russische Botschafter Sergei Netschajew besucht mit einer Delegation die Gedenkstätte im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar. Den dortigen Friedhof für sowjetische Soldaten, um der Helden zu gedenken, die während des großen Vaterländischen Krieges gefallen sind. Es berichtet Russia Today, Aufruf fallend nicht, der MDR, im Ansinnen seiner gezielten Desinformation. Dafür aber aus Sachsen-Anhalt einen Hitlergrußvorwurf gegen den AfD-Landeschef Reichert. Dort wird ja jetzt gewählt. Ein Foto würde ihn 2020 zeigen. Na mal schauen, wann man Fotos findet von Hitlergrüßen von vor über 80 Jahren aus Sachsen-Anhalt. Man muss ja die Wahlen dort beeinflussen.
Es gab 600 Teilnehmer aus ganz Europa und sogar den Vereinigten Staaten. Das verbindende Thema dieses ganzen Tages war die Remigration und wie Remigration gelingen kann.
Remigrationslähnchen Lena Cotré, AfD, auch Thema für die FPÖ in Österreich. Der Standard sprach von Deportation als Sommerhit, warf der FPÖ vor, Abschiebungen zu verharmlosen.
Ohne Remigration wird dieses Land immer weiter dem Abgrund zusteuern.
Ich könnte jetzt sagen, sie wollen die Notbremse ziehen, aber den Witz kann man nach der Bahnstörung ja auch nicht mehr machen. Ich hätte sogar noch einen auf dem Zwerchfell, aber den darf ich eigentlich nicht machen. Ich mache ihn aber trotzdem. Ich hatte ja gestern von Tommy Fenk, dem Schnitzelbrater in Thüringen, berichtet, dessen Schnitzel Duce nun fast 25 Euro kostet. Früher hatte das einen anderen Preis, 18,88 Euro. Der hat mir besser gefallen. Dann noch was aus der Realität als Rauswurf. In Thüringen, der irakische Vergewaltiger einer 22-Jährigen in Bad Klosterlausnitz war in Besitz von 14 Alias-Namen, Fokus berichtet. Und im Frankfurter Bahnhofsviertel greift ein Mann Polizisten mit Messer an und wird niedergeschossen. Ich nenne es mal perfektes Badewetter. Am Sonntag zieht die Hitze über den Osten ab, dann wechselhafter 20 bis 26 Grad.
Marcello, deine Sendung war ja wieder phänomenal. Ich sag dir, die Welt steht auf dem Kopf. Darum fröhlich sein und singen.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.